Ich habe hier die Geschichte von Simon Petrus die ganze Zeit schon vor mir liegen. Und ich meine, dass wir sie vielleicht doch einfach mal betrachten sollten heute Abend. Da heißt es in diesem 5. Kapitel, es begab sich aber. Und liebe Brüder und Schwestern und liebe Freunde, es begibt sich etwas.
Es ist etwas los, kann ich Ihnen sagen. Es ist wirklich etwas los, wenn Jesus Christus unterwegs ist. Es ist wirklich etwas los, wenn das Wort Gottes anfängt zu wirken und zu arbeiten. Dann kommt man auch von der Sitzfläche los. Dann kommt man auch von seiner schönen Wohnung und Bequemlichkeit los. Dann kommt man von allem selbstgemachten Christsein los. Da begibt sich etwas, da wird etwas Geschichte, da wird etwas statt auf dem Berge zu sehen für jedermann.
Da wird etwas so Geschichte, dass die Fotografen eigentlich gelaufen kommen müssten. Zu fotografieren dieses Wunder einer lebendigen Gemeinde, einer gehorsamen Gemeinde. Ach, lieben Freunde, so sehr ich mich freue über Ihren Saal und Ihnen dazu viel Segen wünsche, dass er gefüllt sein möchte, dieser schöne Saal, nicht nur mit neuen Stühlen, sondern mit neuen Menschen. So sehr ich Ihnen das alles wünsche, wünschen muss und wünschen darf. Und schauen Sie, sind mir da nicht böse, wenn ich das so sage und deuten mir das nicht verkehrt. So sehr kommt es nicht darauf an, dass wir neue Stühle haben und nur neue Stühle, sondern immer wieder kommt es darauf an, dass neue Menschen und immer wieder neue, jeden Tag ihrer etliche dazukommen. Wie viele sind heute durch Sie dazugekommen? Durch Ihr Christsein dazu gebracht worden, den Jesus Christus zu lieben, das heißt mit ihm zu leben.
Wie viele haben heute angesichts Ihres Lebens, Ihres zu fotografierenden Lebens, wie viele haben Lust bekommen, Christen zu werden? Frage ich Sie heute Abend. An Ihrem Arbeitsplatz, in Ihrer Familie, wie viele haben Lust bekommen? Oder wie viele haben es dastehen, wenn Sie Ihr Christsein sehen? Und sagen, wenn das Christsein sein soll, wenn das ein Christ sein soll, nein, lieber will ich dann ein Heide sein, ein Stink- und Stockheide, bevor ich das nachmache, was da geschieht. Welcher Mensch sind Sie? Solch einer?
Schauen Sie, es begab sich aber, dass sich das Volk zu ihm drängte, ohne wir das doch erleben könnten, hier in Ihrem Ort. Heute Morgen in der Berufsschule habe ich so ein kleines Abbild, davon bekommen, nicht wahr? Wie junges Volk sich doch auch drängt, wie es anfängt, interessiert zu werden, wie es anfängt zu fragen, noch gar nicht so recht wissen, was und wo und wie, aber sie kommen schon, nicht wahr? Und die Frage, die war laut heute bei einem der Schüler. Ich glaube nicht, viele junge Menschen nur kommen, um den Wolfgang Düb da zu hören oder vielleicht ihn zu sehen oder eine Sensation zu erfahren. Ich sage, mein lieber junger Freund, egal aus welchem Grunde Sie kommen, wenn Sie zu mir kommen, werden Sie von Jesus hören. Was werden Sie hören, wenn Sie zu dir kommen? Wenn Sie in dein Haus kommen, in deine Familie, an deinen Arbeitsplatz, was werden Sie hören und was werden Sie sehen? Oder wird ihn hören und sehen vergehen, wenn Sie dir begegnen? Begab sich aber, dass ich das Volk zu ihm drängte, zu hören das Wort. Sie hören das Wort nicht eines Menschen, nicht einer menschlichen Größe, einer theologischen Größe, einer Kapazität. Sie hören das Wort nicht eines großen Denkers und Wissenschaftlers. Ich habe solch ein Wort nicht. Und Jesus Christus selber hatte solch ein Wort nicht. Was für ein Wort hatte er? Er hatte das Wort Gottes. Er war dieses Wort Gottes in persona. Und das Volk drängte sich zu hören das Wort Gottes. Wissenschaftler und Wahrsager und dergleichen Redner mehr, Philosophen, Philosophenschulen, nicht wahr? Alles das gab es damals. Plato und Sokrates, die hatten schon gelebt und Aristoteles hatte seine Bücher schon geschrieben. Die Welt war voll Weisheit und Wissenschaft, so voll wie heute auch. Qualitativ gesehen war manches da, was heute praktiziert wird. Bisschen zur Atomlehre, die hat ein Demokrit schon gedacht, bevor wir sie praktizieren konnten. Es gibt so viel Neues auf der Erde gar nicht. Schauen Sie, es begab sich aber, dass sich das Volk zu ihm drängte, zu hören das Wort Gottes. Und das ist heute Abend meine stille Bitte, liebe Gemeinde. Liebe Freunde, die Sie vielleicht schon lange nicht mehr in einem Gemeindehaus waren, wir wissen ja gar nicht, wer hier heute Abend versammelt ist, im letzten Ich jedenfalls weiß ich nicht. Es möchte doch so sein, dass Sie gekommen sein möchten, das Wort Gottes zu hören und nicht mein Wort. Ich hätte, lieben Freunde, nichts zu sagen, wenn ich das nicht zu sagen hätte. Und alle die haben nichts zu sagen, die nicht von Gottes Wort her auf ihn hören, reden, sprechen, handeln. Sie mögen die größten Weisheiten sagen. Egal. Und Jesus, er stand am See Genezareth und sah zwei Schiffe am See stehen, die Fischer aber waren ausgetreten und wuschen ihre Netze, waren dabei, sich vorzubereiten zum nächsten Fischzug. Man könnte menschlich sagen, auch ich würde das so im Gefängnis sagen, ich bin ja Evangelist für gefährdet und kriminelle Jugendliche, die wissen werden, würde im Gefängnis sagen, und sie waren dabei, sich vorzubereiten, das nächste Ding zu drehen. Wenn wir schon schaukeln, ne? Wenn wir schon schaffen. Haben nur Muskeln, haben nur Fischerverstand, haben nur Netze, da ist das Meer, da ist die Welt, da ist unsere Chance und jetzt ist was los. Hier geflickt und da repariert und hinein in den Kahn und dann los. Nächste Ding gedreht, die Nummer ist sicher. Alles das sicher bei Ihnen, lieben Freunde? Das Boot ist da, bestreitet keiner. Die Netze sind da, vielleicht ein bisschen defekt nach diesem Tag, aber es ist ja alles da. Sie wissen einiges, sie können einiges. Das Meer ist da, die Welt liegt vor ihnen. Sie können fischen, auch im Trüben fischen. Ja.
Da sah er zwei Schiffe am See stehen. Die Fischer waren ausgetreten, wuschen ihre Netze. Und da trat er in das Schiff ein. Da trat er in das Lebensschiff eines Menschen. Und davon bin ich überzeugt, liebe Freunde, wenn Gott durch seinen Sohn Jesus Christus Kraft des Heiligen Geistes gebunden an dieses Wort in das Boot eines derer eintritt, die heute Abend hier versammelt sind.
Dann ist das so.
Er steigt vielleicht nicht in alle Boote zugleich ein, er steigt nicht bei jedem zugleich ein. Es wird heute Abend nicht jeder aufstehen mit demselben Segen. Es wird nicht jeder aufstehen mit derselben Ermunterung und Kraft. Es wird auch nicht jeder aufstehen und als bekehrter und wiedergeborener Mensch hinausgehen. Aber es könnte gut sein, dass er bei dem einen oder anderen heute Abend einsteigt, wieder einsteigt, wieder einsteigt, zum zigsten Male einsteigt und bei manch einem zum ersten Male. Und ich kann Ihnen garantieren, es wird passieren, was hier passierte. Ein Boot gesegnet, ein Boot übervoll und alle anderen Boote auch, die in die Nähe kommen. Wie ist das denn in deiner Familie, in deinem Haus, du, der du ein erfülltes Christsein hast, wie du sagst und wie du meinst, haben die anderen was davon oder nur du?
Da kommen die anderen was davon ab, in Wort und Tat.
Wissen Sie, mein erstes christliches Buch, das ich in meinem Leben gelesen habe, las ich im Lazarett des Untersuchungsgefängnisses in Hamburg, nicht wahr, Holstenklassik. Ich hatte einen Selbstmord hinter mir und wurde wieder aufgepäppelt, um entlassen werden zu können. Und im Lazarett in diesem Lazarett befand sich eine Bibliothek, eine Krankenhausbibliothek. Und innerhalb dieser Bibliothek ein kleines, dünnes Buch. Das erste christliche Buch, das ich damals gelesen habe. Und dieses Buch trug den Titel, warum ich noch ein Christ bin. Von Schütz, Pfarrer Schütz, Hauptpastor in Hamburg. 1939 geschrieben in Deutschland, in Hitler-Deutschland, so kurz vor Beginn des großen Krieges, nicht wahr? Ein mutiges Buch in dieser Zeit, sich zu Jesus Christus zu bekennen, das war beinahe Selbstmord. Schauen Sie, dieser Mann schrieb dieses kleine Büchlein, warum ich noch ein Christ bin. Und unter anderem heißt dann ein Satz in diesem Buch, und den habe ich nie wieder vergessen, trotzdem ich damals gar kein Christ war und lange, lange danach erst einer wurde. Da heißt einer der Sätze in diesem Buch, ich bin deswegen noch ein Christ, weil mir ab und an und immer wieder Menschen begegnet sind, in deren Antlitz mir das Antlitz Jesu aufleuchtete. Ich glaube, das ist es, was wir brauchen. Dass wir in dem Angesicht der Menschen, die sich Christen nennen, etwas von diesem Geist, von dieser Liebe, von dieser Güte, von dieser Bereitschaft, sich hinzugeben und dran zu geben und aufzugeben und so weiter wiederfinden. Nicht nur ein Reden darüber, nicht nur schöne Bücher darüber, die man in einer erbaulichen Stunde zu Tränen gerührt lesen kann. Und Berührung ist nicht das Ziel des Geistes Gottes und seines Wirkens. Wahrlich nicht. Und Erbauung nicht das Ziel Gottes. Gott will die Gemeinde bauen durch dich und mich. Nicht nur dich erbauen. Aber er fängt so an. Er tritt in das Schiff des einen Mannes. Der heißt Simon Petrus, wir kennen alle seinen Namen. Und er bat ihn, dass er dieses Boot etwas vom Lande, vom sicheren Lande wegführe, auf das unsichere Element Wasser. Aber der Herr ist auch auf dem unsichersten Element noch der sicherste Herr. Du kannst dich drauf verlassen. Und wenn dein Boot auch noch so schaukelt und kentert, ist der Herr mit drin, brauchst du dich nicht zu fürchten. Das ist leichter gesagt, als geglaubt und praktiziert. Ich weiß das aus Erfahrung. Solche schönen Sprüche kann man sich sogar in Holz und eingebrannt an die Wand hängen, in seiner guten Stube. Und es kann trotzdem so sein, dass wenn das Schiff nun wirklich schaukelt und kentert, wenn dir meinetwegen dein Mann genommen wird oder dein Kind versagt und irgendein Wunsch dir nicht erfüllt wird, dass plötzlich dein Glaube an Gott in die Brüche geht und sagt, wenn das Gott zulassen konnte, mir das antun konnte, der ich Jahre und Jahrzehnte ihm gedient und treu gewesen bin, nicht wahr? Das kann doch kein Gott sein. Es gibt viele, die zerbrechen, wenn ihr Boot anfängt zu schaukeln. Er trat in das Schiff eines, welches Simons war, und er bat ihn, dass er sein wenig vom Lande führte, und er setzte sich. Und wenn Menschen sitzen, sind sie furchtbar gemütlich. Die Christenheit ist eine gemütliche Christenheit, solange sie sitzt. Und sie wird eine gemütliche Christenheit bleiben, solange sie sitzen bleibt auf der Schulbank des Lebens. Gewiss ist das Erste, was geschehen kann und geschehen muss, dass Maria sich zu Füßen Jesu setzt, statt wie die Martha rumzufuhrwerken, Gott zu dienen, ohne zu wissen, was denn ein Dienst Gottes überhaupt ist. Gewiss ist es richtig, hier zu sitzen. Gewiss ist es richtig, unter das Wort zu kommen und still zu sein.
Ach nein, es steht ja wirklich nicht in der Bibel. Wenn du doch einen neuen Stil finden könntest, einen neuen Musikstil vielleicht, einen neuen Gemeindestil. Nein, nein, es steht dort, wenn du doch still sein könntest. Mit zwei L. Still. Und das heißt auch still sitzen. Erst einmal zuhören, hinzuhören, nicht weghören, sich nicht streichen und sagen, ja, ich bin ja jetzt nicht gemeint. Jetzt redet der Faktur mit denen und denen, die kriegt jetzt aber. Lieben Freunde, so nicht. Nein, nein, habe ich erwischt, ne? Ja, wir sind jetzt doch. Wir denken immer, der andere kriegt Fett, ne? Und währenddem brennen uns die Kartoffeln an, ne? Schauen Sie, Jesus setzte sich. Und wenn Jesus sich setzt, lieben Freunde, das ist gewaltig. Das ist majestätisch. Das ist wie wenn ein König eine Größe sich setzt, dann dürfen alle anderen sich aufsetzen. Und dann spricht er. Und wenn er sich erhebt, dann müssten sich eigentlich alle mit erheben. Und lieben Freunde, Jesus hat sich erhoben. Zusehends vor den Augen der Jünger erhoben, zur Rechten des Vaters. Zu sitzen an einer Stelle, wo du noch nicht sitzen darfst, es sei denn, du gehst heute. Es sei denn, du stehst auf heute. Es sei denn, du gehst mit heute. Es sei denn, du lässt dir sagen, heute, Gottes Wort, heute. Nicht morgen, nicht wenn du tot bist, so kurz vorm Abkratzen. Könnte sein, dass du gar nicht weißt, wann es soweit ist, um dich entscheiden zu können, dann noch das Wort mitzunehmen. Und er setzte sich und er lehrte das Wort. Lehrte nicht mit EE geschrieben. Er lehrte ihn nicht die Portemonnaie. Nein, nein. Nicht wahr? Ist es nicht so, da in unserer Heiligen Schrift steht, wir sollen die Versammlung nicht verlassen. Ich setze dazu, das Sammeln könnten wir lassen. Überall, wo gepredigt wird, der Hut. Überall, wo gepredigt wird, schmeiß rein die Kohlen. Da müssen doch die draußen stehenden glauben, das sei auch bloß ein Geschäft. Da haben die Drucker sich wohl verdruckt, nicht wahr, als es hier heißt, und er lehrte das voll. Da muss es wohl heißen, er lehrte, ja, mit EE. Alle Briefflaschen, gebt mal her, schnell, dann seid ihr alle fromm. Ist das so? Nun, Freunde, es gibt Leute genug, die sich ihr Leben freikaufen wollen von Gott durch große Opfer. Ich habe bei mir immer ein schönes, großes Portemonnaie. Das ist jetzt hier so ganz tief in meiner Tasche, ich will es nicht rausholen. Die Gier nach dem Geld. Wissen Sie, das hat mal ein Erweckungsprediger gewöhnt, wenn sein Hut rumging nach der Versammlung und voll kam der immer wieder. Der hat mal Folgendes erlesen, dass seine Freunde sich vornahmen, pass mal, jetzt nehmen wir ihm alles Geld aus dem Hut und schicken ihm nur den leeren Hut zurück. Mal sehen, was er dann macht. Wenn er nicht den vollen Hut bekam, hat er immer ganz hoch und wunderbar danken können. Doch herrlich, wenn das Leben voll ist, wenn es gut geht, der Hut überfüllt ist, ja dann kann man ja danken, da kann man fröhlich sein, da geht alles aufwärts, man ist beschwingt, nicht wahr? Man singt vielleicht sogar, nicht wahr? Ja, natürlich, man singt. Und dann singt man mit G geschrieben. Und singt mit K geschrieben. Das kommt dann auch. Als der Hut rumging und bei ihm wieder ankam, ohne Geld drin, verbetete dieser weise Mann, oh Gott, wie danke ich dir doch, dass diese Gesellschaft mir wenigstens meinen Hut wiedergegeben hat. Schauen Sie, lieben Freunde, ich meine, das ist eine Haltung, wie wir sie brauchen. Ob der Hut leer ist oder nicht, die Hauptsache, wir sind behütet. Bist du behütet? Und von wem? Und dieser Hut möchte nicht leer sein, er möchte nicht mit deinem Geld gefüllt sein, mit dir selbst. Ist er das? Oh, Gott kann pfeifen auf unser Geld. Aber er will uns. Er will uns, die Menschen, die Leiber, die Hände, die Füße, die will er. Die Hände. Zeig deine Hände. Sind die fest am Willen Gottes wie Jesu Hände am Kreuz? Wo sind die fest, deine Hände? Und er setzte sich und lehrte das Volk aus diesem Schiff. Aus diesem einen Leben heraus. Der Mann selber war noch gar nicht gläubig. Das kann auch passieren. Dass Gott sich schon eines Menschen bedient, aus dessen Leben heraus er dem anderen schon eine Lehre erteilt, ohne dass der, der da lehrt, selber lebt, was er lehrt. Oh ja, das sagt der Apostel Paulus den Predigern. Er sagt es uns Evangelisten, ganz hoch bei uns. Dass ihr nicht anderen predigt und seid selber verwerflich. Gott bewahre mich, behüte mich davor. In diesen Tagen ganz besonders. Sondern der Tat ging nicht nur in das Schiff des einen, sprach nicht nur zur Masse, sondern nun fängt ein Text an, der ist gewartet. Und als er hatte aufgehört zu reden, zur Masse, zu allem, als er aufgehört hatte zu reden, das zu sagen, was allem gilt, allem. Und das passiert, meine Freunde.
sodass es dauernd diskutiert darüber, ob die Massenevangelisation noch dran sei oder ob nur noch dran sei, von Mann zu Mann eine Art Knopfloch-Mission, so Harakiri-Mission zu praktizieren. Das ist ein Irrtum, wenn man das eine gegen das andere ausspielt. Sowohl die Massenevangelisation als die von Mann zu Mann war immer dran und ist immer dran. Sie hat Jesus Christus selber praktiziert, hier in dieser Geschichte. Zuerst hat er zur Masse gesprochen, dann hat er aufgehört, zur Masse zu sprechen und dann sprach er mit dem einen. Dann spricht er unter Umständen heute Abend mit dir. Und ich kann nicht mit Finger zeigen, mit dem er jetzt spricht. Aber du kannst es ganz genau wissen. Schaut, man sprach zu diesem einen, als er aufgehört hatte zu reden, Simon, fahre auf die Höhe und werfet eure Netze aus, dass ihr einen Zug tut. Da sagt Jesus diesem Mann, der ein leeres Boot hatte, und als Jesus dieses Boot verließ, war es ganz leer, ganz leer. Und wenn Jesus in deinem Leben nicht drin ist, ist es ganz leer. Du kannst das Boot putzen, du kannst die schönen Netze haben, die schönsten, wenn du willst. Du kannst das weite Land und alle Hoffnungen haben, die du dir so machst, und alle Pläne und Illusionen und Gedanken. Es ist alles so leer. Und sind nicht viele hier heute Abend, die mir das bestätigen müssen, dass ihr Leben trotzdem alles so schön geputzt und aufgetakelt ist, doch so leer ist. Du hast deinen Beruf, du hast gelernt, du hast gearbeitet, du hast gespart, du hast dich verlobt und verheiratet, du hast Kinder bezeugt, eine Familie gegründet, ein Haus gebaut, eine Wohnung gepflegt, hast dich eingerichtet und so weiter, deine Wohnung dazu. Hast deinen Arbeitsplatz, deine mehr oder weniger Sicherung, und wenn du dich fragst, wozu das alles? Hast du eine Antwort? Wenn du dich fragst, ja, wozu habe ich denn das noch? Wozu bin ich denn eigentlich? Nur mir? Mir selber, meiner Karriere, meiner Familie, und dagegen ist ja erstmal gar nichts zu sagen. Aber ich glaube, dass wir schon keine Christen mehr sind, wenn alles, was uns passiert, nur uns dient und sonst keinem. Schauen Sie, das ist der Rettung. Jesus sagt zu diesem Simon, fahre auf die Höhe. Er sagt es angesichts des leeren Lebens, leeren Bootes dieses Mannes. Er sagt es einem Fischer, der als Fischer abhängt von seinen Fischen. Für Petrus hieß es, keine Fische haben, nichts zu essen haben. Für Petrus hieß, keine Fische haben, keine Existenz haben. Für Petrus hieß, keine Fische haben, dass seine ganze Familie am Verhungern, am Umkommen war. Für ihn war das Existenzfrage, etwas im Boot zu haben, etwas im Netz zu haben. Schauen Sie, und Jesus sagt ihm ein Wort, das hat er noch nie gehört. Er sagt ihm, der Jesus, der Zimmermann, dem Simon, dem Fischer, fahre an die Stelle des Wassers, wo es am tiefsten ist. Und da wirfst ein kleines Netzchen aus, sodass du mit deinem Verstand hundertprozentig vorausberechnen kannst, dass alle Fische, die da sein werden, drunter wegschwimmen werden. Und du hast wieder einmal das Nachsehen. Nicht wahr? Wenn man diese Geschichte mit dem Verstand untersucht, ist es nicht so? Da sagt einer, der genau genommen gar keine Ahnung hat, nicht wahr? Als Zimmermann von der Fischerei. Da sagt der liebe Gott durch den Herrn Jesus Christus uns, was wir tun sollen, uns, die wir so große Erfahrungen haben. Die wir wie der Apostel Petrus sagen können, meine Güte, wir haben gearbeitet die ganze Nacht und haben nichts gefangen. Wir sind noch nie auf die Idee gekommen, am helllichten Tage, wenn die Sonne am höchsten steht, ausgerechnet an der Stelle die Netze auszuwerfen, wo das Wasser am tiefsten ist, wo unsere Netze hundertprozentig den Boden nicht erreichen und aufgrund dessen hundertprozentig vorausberechenbar kein Fang zu machen sein wird. Wir haben immer das zu fangen versucht, wo wir aus der Erfahrung wussten, da ist was zu holen. Und unsere Erfahrung lautet, immer im trüben Fischen. Immer da fischen, wo das Wasser so ganz flach ist. Oder muss doch mal gewesen sein, wissen Sie, an der Stelle. Verstehen Sie, was ich meine? Was uns dieser Text heute Abend sagen möchte in diesem Bild? Man kann ja auch anders auslegen, ich weiß. Sagen Sie, nicht die Auslegung ist entscheidend, sondern das Ausleben dessen, was hier steht. Sagen Sie, der Simon Petrus Christ gesagt, fahre auf die Höhe, und du bist immer auf der Höhe, wenn du Gottes Wort tust. Du bist immer abgedehnt, immer auf der Höhe, mit allen voraus, die auch arbeiten, genau wie du, und mehr wie du, und die Nacht wie du, und den Tag auch noch. Fahr auf die Höhe und werft eure Netze aus. Wozu das Ganze? Damit ihr einen Zug tut. Damit euer Arbeiten nicht vergeblich sei. Damit euer Leben nicht vergeblich sei. Damit ein Boot zu haben, ein Netz zu besitzen und die Welt vor den Füßen zu haben, nicht vergeblich sei. Damit das nicht ganz, das ganz und gar ein Nonsens sei. Ein Irrsinn, ein Blödsinn. Schauen Sie, junge Freunde, das ist die Antwort, die Jesus hat auf die Frage, wozu das Ganze, was der Glauben heißt an Jesus Christus, was soll ich, was habe ich davon?
Was wird mir dafür, fragt dieser Simon Petrus an einer anderen Stelle. Und Simon antwortete hier in unserem Text auf Jesu Wort. Er antwortet wie du und ich, wie wir alle. Der natürliche Mensch, der arbeitsame, gute Bürger, der stolze, freie Mensch. Meister, sagt er, sagst du auch zu Jesus Meister? Oder behandelst du ihn wie den letzten Lehrling, wie einen dummen Jungen? Das wäre ja schon mal gewaltig. Lieben Freunde, das wäre schon mal gewaltig, wenn wir heute Abend hier rausgehen als eine Schar, die wenigstens in diesem Jesus den Meister erkennt. Das ist ja nicht genug, aber es ist schon gewaltig. Meister, sagt er, wir haben. Das ist ein Satz, den wir kennen. Wir haben. Wir haben Kultur und wir haben Zivilisation. Wir haben die höchsten Wolkenkratzer. Und wir haben bald den Mond auch noch unterm Hintern und haben trotzdem nichts. Und das will keiner zugeben. Wir haben die größte Technik und Wissenschaft. Wir haben das alles. Wir haben den Menschen in der Hand. Wir können ihn kaputt machen. Wir können ihn verändern. Wir können einen ganz neuen Menschen schaffen. Wir haben. Und wenn wir hingucken, was haben wir denn? Lieben Freunde, es kommt nicht darauf an, auf das, was wir haben. Sondern die Frage ist, lieben Freunde, wer hat uns? Wer hat uns im Griff? Wir haben die ganze Nacht gearbeitet. Nun hören Sie bitte die Ehrlichkeit dieses Petrus. Und ich wünschte, wir würden mitgehen mit ihm bis an diesen Punkt. Und wir haben nichts gefangen. Trotzdem nichts gefangen. Trotzdem der Kultur und Zivilisation haben nichts gefangen. Nichts. Hat sich der Mensch nicht verändert. Hat sich der Mensch nicht erneuert. Trotzdem wir ihn dauernd neu einkleiden, trotzdem wir dauernd das Milieu ändern, trotzdem wir dauernd die Umstände verändern, und das ist nicht zu bestreiten, trotzdem wir den Strafvollzug verbessern, es ist trotzdem brechend voll und vielleicht gerade deswegen. Trotzdem mehr oder weniger alle satt zu essen haben, in Deutschland jedenfalls, und in anderen wollen wir jetzt nicht reden, haben wir trotzdem im letzten Jahr 2 Millionen Straftaten zu registrieren gehabt. 2 Millionen registriert. Wie viele nicht registriert sind, wer spricht denn davon? Wer sieht denn das noch? Schau, lieben Freunde, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, nichts ist rausgekommen, alles ist so sinnlos geblieben. Und dann gibt es Menschen, die das plötzlich durchschauen. Die plötzlich durch die Fassade hindurchgucken und die plötzlich sich nicht mehr täuschen lassen von Neonlampen. Die sich nicht mehr täuschen lassen durch große Sprüche und Worte und Reden, sondern die plötzlich durchschauen, dass alles so maßlos kümmerlich ist. Alles so leer. Ich weiß nicht, ob die Menschen schon kennengelernt haben, ob sie selber so einer sind, der plötzlich einen Ekel hat vor dem ganzen Laden, vor dem ganzen Betrug, vor dem Selbstbetrug, vor dem Betrug des Nächsten, von diesem Schauspiel, das wir spielen, von dieser Rolle, die wir vorzustellen versuchen, und dahinter ist nichts. Kann bis zum Selbstmord führen. Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber darf ich Sie heute Abend mitnehmen hinein in dieses Aber? Und hier beginnt kein Aberglaube. Das ist wichtig. Kein Talisman-Glaube und kein Horoskop-Glaube. Und dem praktizieren Millionen. Ganze Zeitungsverbände würden pleite machen, wenn das Horoskop fehlte. Die Kirche macht nicht pleite, auch wenn sie die Bibel unterm Tisch lässt. Noch nicht. Gehört zu dieser Kirche. Und ich möchte, dass die Bibel auf dem Tisch bleibt. Und nicht nur auf dem Tisch in der Kirche, wo keiner hinkommt, sondern wenn es geht, auch auf dem Mittagstisch, auch auf dem Kneipentisch, auf jedem Tisch, auch auf dem Schultisch, überall. Wo Menschen am Tisch sitzen und ihnen wird nichts auf den Tisch gestellt, außer das, was ihr Leben zerstört. Was sie fett und feist macht, frech, in jedem Sinne ihnen ihre Selbstbestätigung vermittelt, statt ihnen zu vermitteln, dass wir mit uns selbst verloren sind. Schauen Sie, aber sagt Simon, aber sagt er, auf dein Wort, ich will. Auf dein Wort, ich will das Netz auswerfen. Ich will wegsehen von meiner Vergangenheit, wegsehen von meiner Erfahrung, wegsehen von meinem Besserwissen, wegsehen von meiner Vernunft und meinem Verstand, die mir was ganz anderes sagen, das ist nicht zu bestreiten. Ich will ein einziges Mal nur schauen und hören auf dein Wort. Und ich will es tun. Ich will nicht nur ein Wahrsager sein, ich will nicht nur einer sein, der den Katechismus auswendig kennt. Sondern ich will die Wahrheit tun. Nicht mehr die Sünde tun. Sondern die Wahrheit tun. Und unsere Wahrheit, die Wahrheit Gottes in Christus Jesus, ist Wahrheit der Tat, ist richtige, lebendige Wahrheit, gebunden an einen Leib, an ein Leben, an deine Zeit, gebunden an deine Hände und Füße, gebunden an deinen ganzen Menschen und nicht nur an deine Lippen. Ich darf dir sagen, dass in dem Moment, wo du dich an Gottes Wort bindest, statt an dein eigenes, wo du dich an Gottes Meinung bindest, statt an deine,
Und du dich bindest an das, was er zu sagen hat, statt an das, was die anderen dir dauernd einflüstern und sagen, stimmt nicht, kann nicht stimmen, hat nie gestimmt, ist alles Lüge und Betrug, ist alles Waffengeschwätz, ist alles nichts anderes als ein Geschäft und ein Geld machen wollen, ist nichts anderes als Machtpolitik der Schwarzen und der Fremden. Lieben Freunde, lassen Sie sich auf solche Stimmen nicht ein, wenngleich ich absolut der Meinung bin, dass diese Stimmen leider recht haben, dass es auch das gibt, den Missbrauch des Namens Jesu. Aber bist du denn gezwungen, was andere verkehrt machen, nachzumachen? Bist du denn gezwungen, wenn andere sich das Leben nehmen, es aufzunehmen? Bist du denn gezwungen, wenn andere dieses Wort Gottes missbrauchen, es auch zu missbrauchen, statt dich von diesem Wort gebrauchen zu lassen? Aber auf dein Wort, ich will das Netz auswerfen. Und ich kann mir vorstellen, dass heute Abend einige hier sitzen, die ich auch einmal gesessen habe, voller Sehnsucht. Oh, ich will doch, Gott, mein Gott, wenn es dich gibt, ich will doch. Ich will doch jetzt anstehen und ich will doch was tun und ich will doch was leisten und ich will doch beten und ich will doch die Bibel lesen und ich will doch meiner Mutter um Verzeihung bitten und ich will doch, ich will doch. Und dann geht man raus mit der Hochstimmung des Ich will und um die Ecke rumschütteln. Alles weg. Alles vergessen. Mit diesem berühmten Satz, dass der Weg zur Hölle mit den besten Vorsätzen geflattert ist. Lieben Freunde, wenn unser Ich will reichen würde, hätte Gottes Wille nicht zu kommen brauchen. Wenn unsere Kraft ausreichen würde, hätten wir Gottes Kraft nicht nötig. Wenn unser Geist ausreichen würde, brauchten wir keinen Heiligen Geist. Wahrlich nicht. Wozu sonst das Ganze? Schauen Sie, und deswegen geht diese Geschichte weiter. Und da sie das taten, nicht da sie es nur wollten, da sie das taten, beschlossen sie eine große Menge Fische und ihr Netz zerriss. Ihr Leben konnte die Fülle nicht halten. Lieben Freunde, ich stehe mittendrin in einer solchen Fülle. In einem solchen Strom von Segnung durch den Herrn Jesus Christus, ich könnte Ihnen stundenlang erzählen darüber, nicht wahr? Dass ich sagen muss, es hält mein Lebensboot die Fülle nicht. Die Arbeit, die mir vor die Füße und vor die Augen gelegt ist, ist so gewaltig und so groß, dass ich vielen, vielen Arbeit abgeben könnte. Und die Segnungen, die ich empfangen habe, sind so groß, dass ich sie für mich nicht behalten kann. Ich kann nicht. Und wenn ich seit 6 und seit 8 Jahren rundgerechnet Prediger bin und das durchgehalten habe, dann nicht, weil ich so kräftig bin, sondern weil ich mich halte an dieses sein Wort, das er tut und er tut und er tut. Und ich eben kann nur mitgehen, mitarbeiten oder stehen bleiben, ich dummer Junge. Ich bin oft stehen geblieben und oft sitzen geblieben auf der Schulbank dieses ewigen Lebens, statt aufzustehen und zu tun, was der Herr fordert. Die Netze auszuwerfen, kannst du doch dein Boot in die Richtung bringen, die Gott dir weiß. Gebet und Wort Gottes, Gemeinde und Gehorsam und Glauben, kannst du doch. Was dann passiert, kannst du nicht mehr. Aber deine Menschen, deinen Christen machen, kann nur Christus. Christliches Leben kann nur Christus leben. Ohne ihn können wir nichts tun. Und deswegen kommt der Simon Petrus nach der Fülle, die ihm geschenkt ist und die ihn überführt, wie schuldig er ist, wie wahnsinnig schuldig. Da kommt dieser Simon Petrus zurück zu Jesus. Und das Erste ist, was er sagt, nicht Halleluja. Nicht Dankeschön, mein Herr, wie wunderbar, dass du mein Boot gefüllt, mein Portemonnaie gefüllt hast, mir Gesundheit geschenkt und Heil geschenkt und meine Sünden vergeben hast. Nein, nein, nichts davon. Er sagt was ganz anderes. Sein erstes Wort ist Selbsterkenntnis und Bekenntnis. Herr, gehe von mir hinaus. Ich bin ein sündiger Mensch. Rühre mich nicht an, Mensch, das habe ich jetzt erkannt. Was ich für ein Kerl war, wo ich jahrelang nur nach meiner eigenen Fasson selig zu werden versucht habe, jahrelang mit eigener Kraft mein Boot flott zu halten versucht habe, jetzt wohl ein einziges Mal, nur ein einziges Mal, Freunde, würde ich Sie bitten, es zu wagen. Ein einziges Mal auf die Höhe fahren, wo Gott Sie haben will. Ein einziges Mal, 24 Stunden Ihres Lebens, ich bitte Sie in Jesu Namen, nur einmal Jesus gehorchen. Und Sie werden abends auf die Knie gehen müssen und sagen, Herr, ich bin ein sündiger Mensch. Ich bin nicht wert, dass du mit mir ein Wort sprichst. Wissen Sie, ich habe vor ein paar Wochen in Wuppertal eine Bekehrung eines jungen Mannes erlebt, wie lange nicht mehr. In einer Heilsamkeitsversammlung, in einer ganz kleinen Versammlung. Versammlung war schon zu Ende. Plötzlich fing ein junger Mann an zu weinen. Ein junger, moderner Mensch, gut gekleidet, Kaufmann vom Beruf, fing an zu heulen. Er war so verzweifelt in der Selbsterkenntnis, in der Erkenntnis seiner Verlorenheit, auf seiner Sünde. Und er war dabei, sich selber zu verdammen und sich selber anzuklagen. Und ich habe kein gutes Wort über sich selber aus seinem Munde gehört, nicht ein einziges gutes Wort. Und ich lag mit ihm vorne an der Heilsarmee-Bußbank, wie ich selber vor Jahren 1959 einmal gelegen habe. Schauen Sie, liebe Freunde, und dann habe ich diesen jungen Mann trösten dürfen, ich habe ihm zusprechen dürfen. Unter dem Eindruck dieser Reue und Buße, die hier geschah vor meinen Augen, unter dem Eindruck dieser Selbstverdammung konnte ich diesen jungen Menschen sagen, mein lieber Freund, gerade dass du dich verdammst, ist das beste Zeichen, dass der Herr wirkt an deinem Leben. Gerade dass du sagst, ich bin verloren, das ist endlich der Punkt, wo Gott dich haben will. Weißt du, was er dir jetzt sagt? Jetzt sagt er dir dieses. Nachdem dir dieser Schrecken angekommen ist über das, was Gott getan hat, da spricht Jesus zu dem Simon, fürchte dich nicht, denn von nun an
wo du an diesem untersten Punkt gewesen bist, da unten, wo keiner sein will, wo ich Jesus aber bin und deiner Schuld und Sünde leben. Von nun an bist du genau der richtige Mensch, nicht nur Fische für dein Boot zu fangen, nicht nur für deine Karriere und Existenz zu sorgen, sondern Menschen zu fangen, Gemeinde zu bauen, im Namen Jesu Christi und Gottes des Vaters unterwegs zu sein. Von nun an bist du genau der Richtige, wo dein Herz dich verdammt hat, wisse doch, Gottes Herz ist größer. Simon Petrus fällt auf die Knie und sagt, Herr, gehe von mir hinaus. Und gerade das ist die Aufforderung des Herrn, bei ihm zu bleiben. Er verdammt sich und gerade das ist die Aufforderung des Herrn, ihm zu vergeben. Er will sich wegwerfen und gerade das ist die Haltung Jesu, dass er ihn aufhebt. Aufhebt zu guten Werken, aufbewahrt für den Himmel, aufbewahrt für die Ewigkeit. Dass er ihn aufhebt in eine Höhe hebt, die er nie gehabt hat. Und nie wird kriegen können bei aller Arbeit, bei aller Leistung, bei allem guten Bürgertum. Eine Höhe, die du nie wirst kriegen können, zum Beispiel, wenn du ein Mensch bist oder warst oder was immer auch, wie ich einer war. Verbrecher, kriminell, asozial, ausgestoßen, hoffnungslos, aussätzlich, Selbstmörder. Alles in allem, schrecklich, schrecklich, schrecklich. Welch eine Höhe darf ich haben, weil ich diesen einen untersten Punkt erlebt habe. Ich wusste meine Sünde und meine Verlorenheit und ich habe sie zugegeben. Und da ist mir vergeben worden. Und von dieser Vergebung lebe ich jeden Tag. Und deswegen bin ich jeden Tag unten. Unten und noch einmal unten. Und solange ich das sein werde, wird Gott durch Jesus mich jeden Tag neu aufheben, neu aufrichten und hinausschicken zum Dienst, auch in ihren Ort, hier in ihren Raum, hinein in ihre Gemeinde. Und Gott schenke, dass sie einen Tag des Gehorsams erleben, der sie überführt ihrer Schuld, ihrer Unfähigkeit. Und der sie überführt und bringt zu diesem Selbsturteil und dieser Selbstverurteilung, ich bin ein sündiger Mensch. Und der sie dann bringt zu diesem Jesus, der ihnen sagt, wir sind alle deine Sünden vergeben. All dein selbstständiges Handeln und Arbeiten, all dein selbstgemachter Fleiß und dein selbstgemachter Gottesdienst, es sei dir alles vergeben. Von nun an sollst du Gott dienen, indem ich dir diene, dein Herr bin, dein Geist bin, deine Kraft bin, alle Tage.